Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. Juli 2024 mit Belarus,
Rüstung,
Frankreich,
Saufen,
Geld,
Weltbevölkerung, ich wollte gerade ficken sagen, aber es ist irgendwie nicht.
Schamjaf zur ECOWAS,
einem Untersuchungsausschuss,
einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche,
dem Börsenticker,
Holger Klein
und Katrin Rönicke.
Ich fange mit Belarus an. Ergibt sich jetzt einfach so. Die Nachricht dieser Woche aus Belarus ist, dass China zusammen mit Belarus eine Militärübung an der NATO-Grenze abgehalten hat. Mhm. Genauer gesagt an der Grenze zu Polen. 15 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt hat das stattgefunden und zwar während des NATO-Gipfels. Dabei sollen Soldaten die Hymne der Chinesischen Volksrepublik gesungen haben. Als erstes, dann gab es noch ein Lied, nämlich das Lied Katjuscha. Das ist so ein russisches Lied, das an die glorreiche Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg erinnert. Und die Botschaft des Ganzen soll wohl sein, ja, auch heute kämpfen wir wieder gegen einen gemeinsamen Feind, nämlich den Westen. Währenddessen hat die NATO ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Da war unter anderem auch Joe Biden und ist wieder dadurch aufgefallen, dass er sich etwas versprochen hat. Es geistert auch so ein ganz schönes Meme durch das Internet gerade, wo Zelensky Kamala Harris die Hand schüttelt und darunter steht, dass Kamala Harris, nee, dass er zu ihr sagt, Mrs. Trump, glaube ich, sagt er, und sie zu ihm Wladimir Putin, weil das genau die Versprecher waren, die Joe Biden dieses Mal an den Tag gelegt hat. Naja, das nur nebenbei. Und jedenfalls genau diese Militärübung Belarus zusammen mit China, dass sie genau da stattfand, also während des NATO-Gipfels, das dürfte wahrscheinlich kein Zufall gewesen sein. Die war schon lange geplant und es ist ja aber auch schon lange bekannt, wann die NATO 75. Geburtstag feiern wird. So. Also es dürfte darauf abgestimmt gewesen sein und ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass Belarus gerade Mitglied geworden ist in der sogenannten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Diese Organisation wiederum als so eine Art Gegenpol zur NATO aufgestellt ist. Mitglied ist natürlich auch China, ne? Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Und vielleicht kann man da jetzt eben die ersten Auswirkungen sehen, dass Belarus jetzt auch Mitglied ist. Für China ist das alles total lukrativ. Weitere Mitglieder dieser Organisation sind ja zentralasiatische Staaten. Und dort und auch in Belarus will China jetzt gerne ein bisschen mehr Fuß fassen. Wir kennen dieses Muster schon aus Afrika. Da hatte China ja sehr stark in verschiedensten Ländern versucht, wirtschaftlich was anzuleiern und eben dadurch auch politisch mehr Einfluss zu gewinnen. Und ich finde es ganz interessant, das ZDF hat einen belarussischen Militärexperten interviewt und der sagt, oder ist überzeugt, dass Russland vor allem hier versucht, die sind auch Mitglied in dieser Organisation, auf diese Art und Weise so eine Art Militärbündnis gegen die NATO zu etablieren. Das ist das, was aus Belarus zu erzählen ist. Und insofern passt das alles so in diese Vorstellung auch von Wladimir Putin, der ja immer von der multipolaren Weltordnung spricht, wo der Einfluss der USA geringer wird und der Einfluss des Westens allgemein eigentlich immer weiter zurückgedrängt wird. Und das dürfte wahrscheinlich China auch ganz gut gefallen.
Na klar.
Weil die ja von den USA und auch von Europa immer mehr eingeschränkt werden, was die Handelsbeziehungen angeht und sich ja da auch sehr diskriminiert fühlen.
Ja, und vor allen Dingen auch, ich meine, das ist ja in Russlands Interesse und damit dann letztlich auch in Chinas Interesse. Mit multipolarer Weltordnung meinen diese Leute ja letztendlich einfach nur, dass der Stärkere den Schwächeren überfallen oder ihm diktieren kann, was passiert, ohne dass da irgendwie Opposition zu befürchten ist. Und das kann China nur recht sein, sagen wir mal so. Wobei ich bei China ja immer noch ein bisschen den Eindruck habe, dass die nicht wirklich imperiale Bestrebungen haben, so wie Russland. Also Russland, die Geschichte Russlands ist ja die von imperialer Expansion. Bei China scheint mir das ein bisschen anders zu sein, wie du sagtest, dass sie versuchen, durch enge wirtschaftliche Beziehungen politisch Einfluss auf afrikanische Staaten zu nehmen. Den Eindruck habe ich so nicht, sondern für mich sieht das eher so aus, als würde China durch diese Wirtschaftsbeziehungen das erreichen, dass der Westen weniger politischen Einfluss in den Staaten hat.
Ja, klar.
Also im Grunde so eine, ja, eine Destabilisierungsfunktion und gar nicht so sehr, um sie auf ihre Seite zu ziehen oder sowas, weil wozu braucht eine Vetomacht im Sicherheitsrat Verbündete? Braucht sie ja nicht.
Ne? Hm. Klar. Und was man auch sagen muss, ist, dass natürlich China und Russland, wenn sie von der multipolaren Weltordnung sprechen, sich meinen. Ne? Also ja, auch natürlich. Ganz ja, stark, weil sie sind natürlich die zwei größten und dicksten Player.
Jetzt ja, sicher. China sind die stärksten und Russland sind ja die skrupellosesten. Wo wir gerade beim NATO-Gipfel sind. Ganz interessant, das ist ja ne, Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten. Die haben sich früher immer so ungefähr alle 2-3 Jahre getroffen. In den letzten paar Jahren treffen die sich fast jedes Jahr. Oder nicht fast, sondern jedes Jahr, was vielleicht ja auch schon ein bisschen was bedeutet. Beschlossen haben sie unter anderem 40 Milliarden Euro Militärhilfe im nächsten Jahr, also in den nächsten 12 Monaten, für die Ukraine. Dabei F-16 Kampfflugzeuge und 5 Luftabwehrsysteme. Sie haben in ihrer Abschlusserklärung gesagt, dass Russland jetzt neu als größte und unmittelbarste Bedrohung angesehen wird. Das ist also ja. Die NATO hat auf einmal wieder eine Existenzberechtigung.
Ja.
Also als der Warschauer Pakt weg war, war es ja so ein bisschen das Problem halt. Ne? Hirntod hat Macron die mal genannt. Sie haben China bezeichnet als dessen entscheidenden Beihelfer.
Ja.
Das ist auch neu. Und die Ukraine wird zwar nicht eingeladen in die NATO, sie sagen aber, der Weg der Ukraine in die NATO sei unumkehrbar. Die Geschichte wird es zeigen. Weil reden kann man viel. Was ganz clever ist daran, dadurch, dass sie auch China, also sich auf China beziehen und China nicht als so ein schwieriger Partner, sondern ist entscheidender Helfer für die größte und unmittelbarste Bedrohung, also eine mittelbare Bedrohung sozusagen. In dem Moment, wo sie das sagen und auf chinesische Expansionsbestrebungen hinweisen, die ich außer in Taiwan tatsächlich nicht sehe, aber vielleicht gucke ich auch nicht genau genug hin, und auf die Allianz zwischen Russland und China hinweisen, gibt es sogar eine Chance, dass so also ein paar Kommentatoren, die das geschrieben haben, da gibt es sogar eine Chance, dass Trump sich vorstellen könnte, dass die NATO vielleicht doch noch ganz nützlich für die USA sein könnten und nicht bloß so die von den USA bezahlte Schutzorganisation für Europa ist oder sowas.
Hm.
War ein bisschen viele Konjunktive jetzt drin, ich weiß. Nebendran haben die USA und Deutschland sich darauf geeinigt, dass die USA ab 2026 Langstreckenraketen und Marschflugkörper in Deutschland stationieren werden. Und mit den Dingern können dann Ziele tief in Russland getroffen werden und angeblich können die das sogar präzise. Seit dem Irak weiß ich nicht mehr, ob präzise Luftschläge wirklich so präzise sein können, aber vielleicht haben die ja auch sich weiterentwickelt. Die Dinger stehen dann in Wiesbaden, 2.500 Kilometer Reichweite, das würde locker bis Moskau reichen. Das sind bis dahin ungefähr 2.000 Kilometer. Außerdem könntest du mit der Reichweite, mit den Dingern, die komplette Ostgrenze Europas nach Russland sichern, und zwar bis hoch nach Finnland. Und das nenne ich mal Abschreckung.
Ja.
Ich hoffe, dass sie funktioniert. Und bevor dann jemand sagt oder von irgendwelchen Bekannten oder sonst wo am Abendbrottisch gesagt kriegt, hier würde mal wieder irgendjemand Russland provozieren und dann hätten die armen Russen ja gar keine andere Wahl, als ein Nachbarland zu überfallen. Die Russen haben schon seit Jahren Waffen in Kaliningrad stehen, mit denen sie nach Deutschland reinschießen können, wenn sie es wollen. Und angeblich hat Russland ja neulich auch erst taktische Nuklearwaffen in Belarus stationiert und bedroht damit jetzt die baltischen Staaten.
Eben.
Und damit sind wir in den baltischen Staaten. Litauen hat angekündigt, aus der sogenannten Oslo-Konvention, weil sie in Oslo unterschrieben worden ist, aus der Oslo-Konvention gegen Streumunition aussteigen zu wollen. Streumunition, ne, kennen wir, Clusterbomben, da werden von einer einzigen Bombe oder einer einzigen Granate kleinere Bomben verstreut, die dann auch wieder explodieren. Die Dinger, Bomblets heißen die übrigens. Dämlicher Name. Wird im Wesentlichen gegen weiche Ziele eingesetzt, ne? So Kolonnen, eingegrabene Infanterie und so, weil das halt, ja, ist halt wie so ein Schrotschuss, nur halt aus großer Höhe. Das Problem ist, dass die Dinger sehr viele Blindgänger produzieren. Bis zu 30% wird geschätzt von Minenexperten. Die liegen dann halt jahrelang in den Gebieten rum, die da bombardiert worden sind. Die explodieren dann halt gerne mal, wenn Kinder damit spielen oder ein Trecker drüber fährt und sonst was. Und Litauen sagt jetzt, die militärischen Risiken für Litauen sind gestiegen. Die Russische Föderation ist zu einer direkten Bedrohung für die Republik Litauen geworden, die alle die Bestimmungen des Übereinkommens aus der Perspektive der nationalen Sicherheit überdenken müssen. Weil, wenn Litauen erst dann aus der Oslo-Konvention aussteigen würde, wenn die Russen schon angreifen, sagen die Litauer, dann hätten sie weder das Recht noch die Zeit, ihre Vorräte zu erhalten, zu integrieren und die Streumunition zu verwenden. Das heißt, im Grunde lagern die ja schon mal Munition ein, mit denen sie ja solche Kolonnen, wie damals Richtung Kiew gefahren sind, letztendlich, wie nennt man das, mit einem Bombenteppich belegen können.
Es ist so traurig, ne? Wenn man das so hört.
Nee, das ist jetzt, wir rüsten gerade auf, ne? Das ist jetzt kalter Krieg, der hoffentlich kalt bleibt. Ja.
Gucken wir nach Frankreich. Ich hatte letzte Woche gesagt, über Frankreich sprechen wir nächste Woche. Das ist jetzt. Und jetzt muss ich darüber sprechen. Also, Frankreich hat gewählt. Am Sonntag waren die französischen Bürgerinnen und Bürger zum zweiten Mal wählen. In der Woche davor hat es ja eine erste Wahl gegeben. Aber das System ist eben so, dass nicht alle Sitze da schon verteilt worden sind. Also alle Sitze im Parlament, weil die Kandidatinnen und Kandidaten da eine absolute Mehrheit der Stimmen brauchen. Das heißt, darum ging es jetzt im zweiten Wahlgang. Und was in dieser Woche dazwischen passiert ist, fand ich ganz cool. Da hat nämlich dann oder haben dann die demokratischen Parteien versucht, sich irgendwie abzusprechen, wer bei welchem, ich nenne es jetzt mal der Einfachheit halber, Wahlkreis, ne? Damit man sich so vorstellen kann, wie das, dass es so ähnlich ist wie hier, aber eben trotzdem anders. Also wer sich sozusagen bei welchem Wahlkreis zurückzieht und welchem Kandidaten man dann den Vortritt lässt, um eben zu verhindern, dass das Rassemblement National von Marine Le Pen, also die Rechtsextremen, dann diese Sitze bekommen. So, und diese Strategie scheint funktioniert zu haben. Die Rechtsextremen, also Rassemblement National um Marine Le Pen, sind bei diesem zweiten Wahlgang tatsächlich nur auf den dritten Platz gekommen, haben jetzt trotzdem 143 Sitze im Parlament. Die stärkste Kraft sind die Linken. Das war dieser Nouveau Front Populaire, der sich spontan gegründet hatte, nachdem Macron irgendwie die Nerven verloren und gesagt hat, okay, Neuwahlen.
Über dessen Gründung hat Macron dann ja auch nochmal die Nerven verloren.
Ja.
Das ist eigentlich das Lustige daran.
Die haben 182 Sitze, sind die stärkste Partei. Und das Macron-Lager selbst, das Ensemble heißt, die haben 168 Sitze, sind also immerhin zweitstärkste Kraft geworden. Trotzdem ist das Ganze ein Triumph für die Rechtsextremen. Mhm. Die waren noch nie so stark bei französischen Wahlen und hatten noch nie so viele Plätze. Und in der Le Monde Diplomatique von heute war ein sehr langer Artikel, ein Long Read, der dann mal analysiert hat, was hat eigentlich diese Partei so stark gemacht? Also wie konnte es kommen, dass Rechtsextreme in Frankreich so stark geworden sind? Jetzt ist Le Monde eine linke Zeitung, deswegen haben die sehr stark die soziale Frage in den Vordergrund gestellt.
Obwohl mit allen, also ich habe auch viel über Frankreich gesprochen in der letzten Zeit, auch mit Menschen, die sich auskennen, es scheint tatsächlich die soziale Frage zu sein.
Genau, ich wollte jetzt auch gar nicht abstreiten, dass das irgendwie
stimmt oder nicht stimmt.
Okay. Nö, überhaupt nicht. Aber die haben halt einen besonderen Schwerpunkt darauf gelegt, dass eben die Wirtschafts- und Sozialpolitik in Frankreich, bei uns ja auch, ne, ganz Europa. Also es ist ja eigentlich so der Vibe der 90er, der ausgehenden 90er gewesen, dass man den Sozialstaat abbaut, dass man den Staat zurückfährt, privatisiert. Und was halt in Frankreich auch ganz stark ist und bei uns ja übrigens auch, dass man eine bestimmte Schicht, nämlich die Arbeiter, die Angestellten, die Beamten und die Dienstleister sozusagen in Konkurrenz zueinander stellt.
Nach rechts außen Lindnert. Mhm.
Auch schön ausgedrückt. Aber also, dass die halt untereinander sich beneiden, ne? Und dass man gar nicht so nach oben guckt, was ja vielleicht auch eine Möglichkeit wäre. Und dass sozusagen diese Gegensätze auch ganz stark gemacht werden. Und das haben wir jetzt diese Woche auch wieder erlebt oder die letzten Wochen generell zwischen den Beschäftigten auf der einen Seite und die Arbeitslosen auf der anderen. Und dann auch die Gegensätze ganz groß sind in Frankreich ganz besonders. Das hatte ja Annika Jöris auch erzählt, zwischen Großstadt und den abgehängten Landregionen.
Was ich immer ganz interessant finde an diesen Begriffen, die Beschäftigten. Ne?
Ja.
Es gibt so in diesen Talkshows wird sowas gerne, es wird gerne von den Beschäftigten gesprochen und eine völlig andere Gruppe, in diesem Land scheinen die sogenannten Leistungsträger zu sein.
Ja.
Musst du mal drauf achten.
Stimmt, ja, da ist auch so ein Mediending, ne? Wie wird
eigentlich. Das ist ein Ablenkungsmanöver, ne? Natürlich muss sich irgendwie jemand von der Ferengi-Partei hinsetzen und seine reichen und überreichen Klientel bedienen und so tun, als wären die unabdingbar für das Funktionieren dieser Gemeinschaft. Darum nennen die ja Leistungsträger. Die anderen sind nur Beschäftigte. Ja, weil wer dir den Arsch abwischt, der ist ja nicht wichtig.
Ja, voll. Aber was ich meine mit Mediending ist, dass das dann halt einfach zitiert wird, ohne einzuordnen,
was eigentlich Leistungsträger sein sollen. So, das ist ja mittlerweile normal, dass die Medien da tatsächlich Framings einfach nachplappern, ohne Sinn und Verstand und ohne sich mal Gedanken zu machen. Ja, witzigerweise diese Woche, Holger ruft an, also der Übermedien-Podcast, habe ich mit einer Kollegin von der Süddeutschen drüber gesprochen, wie letztendlich verfälscht die Berichterstattung über die Frankreich-Wahlen hier in Deutschland war. Hm. Weil überall stand, der Rechtsruck sei verhindert worden. Nein. Hm. Hast du ja gerade selber gesagt, ist er nicht.
Nee. Der ist ziemlich erfolgreich gewesen, auch wenn das jetzt nicht stärkste Kraft ist. Stärker denn je. Und worauf die aufbauen können, und jetzt zitiere ich nochmal aus diesem Artikel, ist: Insgesamt profitiert die Partei mehr von dem gesellschaftlichen Wandel als von den Wahlversprechen in ihrem Programm. So, sprich, was die gemacht haben, der Artikel geht weit zurück in die Geschichte, also der Front National ist ja schon vor Jahrzehnten gegründet worden, dass die auf lokaler Ebene gesagt haben, so, wir sind hier die Verteidiger, weiß ich nicht, öffentlicher Dienstleistungen, Krankenhäuser, Geburtshäuser, was auch immer, also alles, was so in Gefahr ist. Und dann haben sie zweitens davon profitiert, dass jemand wie Nicolas Sarkozy ankam, und mit diesen typischen Themen, die Rechtsextreme sonst auch haben, ne? Unsicherheit, Migration, die nationale Identität.
War das nicht sogar Sarkozy, der die Banlieues kerchern wollte?
Ich meine, aber das müsste jetzt unser Faktencheck nochmal nachprüfen. Jedenfalls, der hat diese Narrative übernommen in seinen Wahlkampf und war damit erfolgreich. Also tatsächlich sind wohl ein Teil der traditionellen rechtsextremen Wählerinnen oder die Wählerin der Rechtsextremen. Die Wählerinnen sind ja dann offensichtlich nicht ganz so rechtsextrem, wenn sie dann überwandern. Also die haben dann ihn gewählt. Und Le Pen kam nur auf knapp über 10% bei diesen Wahlen so. Und ich frage mich, ob dieser Erfolg, in Anführungszeichen, den Nicolas Sarkozy damals eingefahren hat, heute noch in zu vielen Köpfen ist, weil dass die Themen der Rechtsextremen übernommen werden von den anderen Parteien, das haben wir ja auch bei uns ganz stark.
Ja, selbst bei den Grünen.
Und dass die Leute anscheinend hoffen, dass die Wähler dann mitkommen, wenn man diese Themen nimmt. Das ist wissenschaftlich total widerlegt inzwischen.
Genau.
Das war dieser eine Fall, jetzt Sarkozy, wo das anscheinend funktioniert hat. Aha. Was in Frankreich dann aber danach passiert ist, wird dann vielleicht nicht mehr wahrgenommen. Also Le Monde sagt, dass dann eben tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, auch in Frankreich eben die Wirtschafts- und Sozialpolitik, egal welche französische Regierung an der Macht war, ob das die Sozialisten waren oder die Konservativen, dass die Politik im Bereich Wirtschaft und Soziales immer gleich war. Also die haben die Infrastruktur vernachlässigt, die haben die finanziell Schwächeren in der Gesellschaft vernachlässigt, die haben halt eine Politik vor allem für die Eliten gemacht. Und gleichzeitig ist durch dieses Übernehmen der rechten Erzählung, also die gefährliche Einwanderung zum Beispiel, die da übernommen wurde, haben sie die Rechtsextremen salonfähig gemacht.
Ja.
Das heißt, was dann die Leute gesehen haben, war, egal welche Regierung an der Macht ist, das hatte, glaube ich, Annika Jüris ja auch gesagt, egal welche Regierung an der Macht ist, für uns kleinen Leute wird nichts gemacht.
Genau.
Nur der Front National, der verspricht, dass sie für uns was tun. Und gleichzeitig sind diese Rechtsextremen Erzählungen salonfähig geworden. Das heißt, das war auch kein Abschreckungsmerkmal mehr.
Ja,
das heißt, ja, dann können wir die ja auch wählen. Also ne, so ist es dann gekommen. Und das könnte man sich eben tatsächlich auch nochmal abschauen aus Frankreich. Also wie da durch die etablierten Parteien der jetzt Rassemblement National so stark geworden ist.
Das dieselben Muster sieht man ja auch in Deutschland. Was da ja auch noch dazugehört, ist ja nicht nur, also sagte Annika Jüris ja neulich in der Sendung, die Linken haben es versucht, die Rechten haben es versucht, die Liberalen haben es versucht, alle haben nichts für uns getan, dann versuchen wir es jetzt halt mal mit den anderen. Der Rassemblement National verspricht, dass er sich um die kümmert und vor allen Dingen, und das ist ähnlich wie in Ostdeutschland, Rassemblement National ist vor Ort ansprechbar und die anderen nicht.
Ja.
Das scheint irgendwie auch so ein durchgehendes Motiv zu sein. Also sämtliche Parteien ziehen sich zurück und nur die extreme Rechte ist dann irgendwo in Ostdeutschland in den strukturschwachen Regionen und sonst wo ansprechbar und tut so, als würden sie sich kümmern. Was sie ja nicht tun, wie wir ja auch sehen, wenn dann mal von denen jemand gewählt worden ist, wie jetzt zuletzt, ne, dann ändern die doch nichts an den Verhältnissen, weil sie eben doch nicht so stark sind und so mächtig, wie sie ihren Leuten erzählen. Aber diese nicht nur die Illusion, dass sie sich kümmern würden, würde man sie mal lassen, sondern auch tatsächlich das Vorhandensein von diesen Leuten. Ich glaube, das ist auch einer der Tricks.
Voll.
Und das haben halt bei uns und in Frankreich erst recht, also weil da alles aus Paris gesteuert ist, deshalb haben einfach die anderen Parteien komplett verpennt. Die haben gedacht, das wären Selbstläufer mit der Demokratie.
Ja. Hier kommt jetzt ein Podcast-Tipp von mir, von Haus 1. Wir haben diese Woche unser Thüringen 2024, was wäre wenn, Podcast-Projekt gestartet. Da geht es nämlich genau darum zu gucken, im Beispiel Thüringen, was würde denn passieren, wenn jetzt am 1. September sind dort die Landtagswahlen, eine autoritär-populistische Regierung an die Macht käme. Und in der ersten Folge, die gerade erschienen ist am Mittwoch, ich packe natürlich alles in die Shownotes, geht es darum zu gucken, wie konnte das überhaupt passieren? Also oder wie kann das passieren? Was ging dem denn eigentlich voraus, dass die so erfolgreich geworden sind? Und da deckt sich so vieles mit dem, was in diesem Le Monde-Artikel stand. Da haben wir Julia Leser zu Gast, die hat nämlich ethnologisch in Thüringen geforscht, das heißt, die ist da wirklich hin, hat an so Bürgerabende, nennen die das, von der AfD, ne, in so kleinen Kneipen und so teilgenommen und geguckt.
Teilnehmende Beobachtung?
Ja, genau, teilnehmende Beobachtung. Und haben das wirklich über mehrere Jahre auch und gemacht und ausgewertet. Und die sagt genau das, ne? Die sind halt da und die schaffen dann aber auch so einen Wohlfühlraum für zum Beispiel Rassismus. Nur weil du darfst ja nichts mehr sagen.
Mhm.
Aber hier darfst du alles sagen. Hier ist alles erlaubt. Und sind damit wahnsinnig erfolgreich. Und sie meinte auch, die machen das seit Jahren. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Wenn man sich jetzt wundert, wo kommt das auf einmal her? Ja, seit Jahren machen die das. Und Natascha Strummel ist auch zu Gast. Die finde ich ja auch immer super gut. Die auch ganz gut erklärt, wie die Rechtsextremen auch so einen Angstort schaffen auf dem Land. Also ne, auf dem Land ist ja alles noch friedlich. Und dann guckt man so, oh Gott, in der Großstadt so viel Verbrechen und Kriminalität.
Letzte Woche genau mit der Taxifahrerin in Koblenz. Ja.
Jeden Tag ein Verbrechen und das liegt an der Migrationsgesellschaft. Und wenn die Migranten hierher kommen, dann wird das bei uns auch so. Das ist im Grunde die verkürzte Erzählung.
Geh mal als Schwatter irgendwo in Ostdeutschland auf ein Schützenfest.
Ja, nee, mach
das
lieber nicht.
Immer nur Kriminalität in der Großstadt.
Ne? Ja, mach das lieber nicht. Naja, jedenfalls kann man in Thüringen eben ganz schön zeigen, wie das, was ich gerade ausführlichst über Frankreich erzählt habe, hier in Deutschland auch schon lange passiert.
Mhm.
Und wir versuchen den Podcast so ein bisschen, ja, klar zu machen, so, ey, wenn wir nicht aufpassen, dann wird es jetzt erstmal diese Landtagswahl in Thüringen und übrigens auch in Sachsen und in Brandenburg geben, wo ne, wir uns dann alle die Augen reiben. Und irgendwann gibt es vielleicht auch mal eine Bundestagswahl, wo wir uns die Augen reiben. Und es ist echt jetzt Zeit, auf die Wissenschaft zu hören. Und Julia Leser betont auch, wenn man die Narrative der Rechtsextremen übernimmt, dann dient das nur den Rechtsextremen, niemandem sonst.
So. Ja, aber das wissen doch, also so doof kann doch Friedrich Merz gar nicht sein, dass er das nicht weiß.
Ich weiß es nicht. Wenn er es weiß, warum macht er es trotzdem?
Nicht
vorstellen. Das verstehe ich nicht.
Ja, weil es ja trotzdem irgendwie funktioniert. Es stabilisiert ja immerhin seinen Haufen.
Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist eine dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse, so wie Klimawandel oder so, die einfach da oben nicht ankommen. Aus welchem Grund noch immer.
Aber wenn du sagst, wir müssen aufpassen, jetzt ist ja Landtagswahl in Thüringen, glaubst du, also wenn ich ganz ehrlich, ich habe Thüringen, Sachsen-Anhalt, Ostdeutschland habe ich im Wesentlichen aufgegeben, was das angeht. So leid es mir tut.
Ja, das können sich die Leute, die da leben, natürlich nur schwer leisten, ne? Gerade wenn sie dann vielleicht eine Migrationsgeschichte mitbringen. Und deswegen gucken wir genau auch, was kann man denn tun? Also was gibt es für Möglichkeiten, auch wenn es passiert, eine Resilienz sozusagen zu entwickeln für die demokratischen Strukturen, die es jetzt gibt.
Okay, die Institutionen schützen und sowas, ja.
Ja, ja, das, ja und damit das, aber das auch die Menschen.
Klar. Nee, ich meinte das jetzt tatsächlich so im demokratischen Wahl, wie nennt man das denn, also im Wahlvolk. Hm. Also ich kann mir nichts vorstellen, gar nichts vorstellen, womit du da das Stimmverhalten, das Ruder des Stimmverhaltens nochmal rumreißen könntest. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, nee, es geht auch wirklich darum, sozusagen die Schnarchnasen der demokratischen Anhängerinnen, die vielleicht denken so, ach, wird schon alles irgendwie noch gut, dass die mal aufwachen und merken so, nee, es wird von alleine nicht gut.
Die 30% Nichtwähler, die glauben, sie blieben verschont, ne?
So war es, aber auch tatsächlich so in den Institutionen selber, die Politik selber, die Gerichte, die Polizeien, die in den Schulen, das ist ja Ländersache, Schule ist Ländersache. Und auf, wenn jetzt, keine Ahnung, du hast dann eine AfD im Bildungsministerium, dann können die sagen, okay, wir ändern die Lehrpläne. Es gibt jetzt ein bisschen weniger Holocaust im Geschichtsunterricht, zum Beispiel. Ja? Und über queere Sachen reden wir gar nicht, wenn wir Aufklärung machen. Also das ist schon, die haben dann schon direkt sehr viel Macht. Und dann ist es wichtig, dass zum Beispiel Schulen sich jetzt schon überlegen, okay, was machen wir denn dann? Machen wir eine Holocaust-AG oder eine Queer-AG? Weil natürlich.
Oder machen wir vorauseilenden Gehorsam, ne?
Also es ist auch, es ist ein bedrückender Podcast, sage ich jetzt schon, weil natürlich können die dann, wenn sie diese staatlichen Machtmittel in die Hand bekommen, echt viel machen. Wirklich. Und das ist keine schöne Aussicht.
Ja. Aber das ist ja, was deren Wähler wollen.
Das werden wir dann sehen, ne? Also es ist natürlich eine Demokratie und dann sind die vielleicht erstmal für 5 Jahre an der Macht und dann können wir nach 5 Jahren gucken, ob die Wähler das wirklich noch wollen. Das ist ja immer die Chance, die man hat, aber leider kann in so 5 Jahren ja auch vieles kaputt gemacht werden, siehe Donald Trump.
Und sie werden ja so, also sie sind ja schlau, ne? Ja. Also die werden ja nicht so blöd sein, ihre Wähler, also ihre Stammwähler und die Wechselwähler, die sie dann auch gewählt haben, weil wird schon nicht so schlimm, die werden die natürlich nicht in den ersten 5 Jahren an die Kandare nehmen. Die werden erstmal genau das, was du gesagt hast, dafür sorgen, dass in der Schule bestimmte Themen nicht mehr behandelt werden, dass ein bisschen was relativiert wird, dass es ein bisschen ungemütlicher wird, wenn du nicht weiß und nackentätowiert bist. Also solche Sachen. In den ersten Jahren werden die da nicht die Daumenschrauben anziehen. Das kommt erst, wenn sie richtig fest im Sattel sitzen und nicht mehr abgewählt werden können. Also bis bei Max Mütze, der das wählt, weil er mal gehört hat, dass in Neukölln lauter Araber mit Messern rumlaufen, er selber aber noch nie einen Araber gesehen hat, weil der Typ, der ihm den Döner verkauft, ist halt auch kommt aus Thailand oder was der Geier was. Bis bei dem Typen wirklich spürbar ist, dass er von der extremen Rechten regiert wird, dann ist es zu spät.
Ja.
Darum bin ich da so wenig zuversichtlich, was das alles angeht. Also die finden das, ne? Max Mütze, der das dann wählt, der findet das ja super, dass es jetzt mal gegen die Schwulen geht. Ja, weil das fand er ja schon immer irgendwie schwul mit den Schwulen. So. Ja, ich habe da wirklich, ich bin extrem pessimistisch, was das angeht. Gucken wir uns die Welt an. Die Vereinten Nationen haben eine frische Weltbevölkerungsprognose veröffentlicht. Und darin steht, die Menschheit wird noch in diesem Jahrhundert aufhören zu wachsen. Ungefähr so Mitte der 2080er Jahre, schreiben sie, ist der Wendepunkt erreicht. Den Höhepunkt der Bevölkerungsentwicklung haben 63 Länder schon überschritten. Also 63 Länder haben schon angefangen zu schrumpfen. Die schrumpfen, also um nicht zu schrumpfen, also damit deine Bevölkerungszahl gleich bleibt, ohne Einwanderung, muss eine Frau 2,1 Kinder bekommen. Komma 1, weil manchmal sterben Kinder.
Ja, ja.
Super makaber eigentlich. Statistik ist makaber. Sie schreiben, dass in 2/3 der Weltbevölkerung in Ländern mit Geburtenraten unter 2 leben würden. Trotzdem ist der weltweite Durchschnitt immer noch bei 2,2 und irgendwas. Aber fallende Tendenz. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung. Weltweit liegt die Lebenserwartung für einen Menschen, der heute geboren wird, bei 73,3 Jahren. Deutschland über 80, aber ich finde 73,3 für weltweiten Durchschnitt schon echt enorm.
Ja.
So, und die Weltbevölkerung wächst dann bei guten 10 Milliarden Mitte der 2080er Jahre nicht mehr weiter, weil weniger Kinder geboren werden, sondern weil die Alten nicht sterben gehen. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Und das Ganze kippt dann mutmaßlich ab Mitte der 2080er.
Verstehe.
Kann man sich durchlesen bei den Vereinten Nationen, da ist es anstrengend. Die Zeit, da habe ich es gefunden, die hat eine schöne datenjournalistische Aufarbeitung gemacht mit ganz vielen Karten, wo man reinklicken und zoomen und weitere Informationen. Ich mag ja Karten.
Zoomen wir zurück nach Deutschland. Hier hat letzten Freitag in den frühen Morgenstunden die Ampelkoalition verkündet, dass sie sich endlich auf einen gemeinsamen Haushalt einigen konnten für 2025. Und weil wir ja einen Bundesfinanzminister Christian Lindner haben, wird da natürlich auch die Schuldenbremse weiterhin drin sein. Also es muss gespart werden. Gleichzeitig habe ich diese Woche in der Frankfurter Rundschau lesen können, dass die Regierung Steuerentlastungen und zwar für alle plant. Also nicht nur für 2025, sondern auch rückwirkend für dieses Jahr. Das soll ab Januar schon eintreten. Und da geht es vor allem um die Erhöhung von Freibeträgen. Also das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, weil davon dann auch die unteren Einkommen profitieren würden. Das verschiebt sozusagen die Einkommensgrenze, bis zu der man gar keine Steuern zahlt, ein bisschen nach oben.
Aber passiert das nicht sowieso regelmäßig?
Ja, und das sagt auch das Bundesfinanzministerium, dass das, ich zitiere, verfassungsrechtlich rückwirkend für dieses Jahr und die Folgejahre zwingend vorgeschrieben sei. Mhm. So, weil nämlich Inflation. Also das heißt, die machen das, um eben diese Inflationsproblematik bei den Bürgerinnen und Bürgern, die Steuern überhaupt zahlen, ein bisschen aufzufangen. Insgesamt soll das aber halt auch nochmal 23 Milliarden Euro kosten. Das heißt, wir haben die Schuldenbremse. Das ist sowieso zu wenig Geld da. Und jetzt entlasten wir auch noch die Steuerzahler um 23 Milliarden. Jetzt muss man kein Mathe-Genie sein, um zu ahnen. Da müssen wir irgendwo noch Abstriche machen und ein bisschen was wegnehmen. So, und viel durch die Medien ging diese Woche, dass die Ampelkoalition unter anderem plant, bei den Empfängerinnen und Empfängern von Bürgergeld jetzt nicht direkt zu sparen. Das wäre auch verfassungsrechtlich, glaube ich, gar nicht möglich. Also kürzen wäre nicht möglich, so drücke ich es mal aus. Also man könnte jetzt das Geld nicht kürzen, weil auch da gibt es eben einen Mindestbetrag. Aber sie sagen eben, erstens soll es eine Nullrunde geben im nächsten Jahr. Also es, im Gegensatz zu dem steuerzahlenden Menschen in diesem Land sollen sie eben nicht mehr Geld in ihrem Geldbeuteln behalten können. Und das fand ich das Stärkste, wenn sie eine Arbeit angeboten bekommen, dann müssen sie die jetzt dann auch annehmen, wenn sie sehr weit fahren müssen. Konkret
3 Stunden pro Richtung. Ne?
Genau, 3 Stunden am Tag.
Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt, also ich meine, es hängt natürlich auch, irgendwer schrieb dann, oh, das ist toll, vom Finanzministerium gibt es jetzt kostenlos Autos und Sprit für Leute, die in strukturschwachen Regionen wohnen. Aber also 1,5 Stunden finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Das habe ich oft in meinem Leben auch schon gependelt.
Ja, du hast aber auch keine Kinder. Und wenn man 8 Stunden am Tag arbeitet und dann noch 3 Stunden am Tag pendelt, sind schon 11 Stunden des Tages weg. Und wenn du dann noch irgendwie Kinder hast oder dich um etwas anderes kümmern musst, ist es halt schwierig. Und das Problem ist, dass du jetzt halt gezwungen werden kannst, diese Arbeit anzunehmen. Das heißt, wenn du sagst, ich mache das nicht, weil das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, kriegst du Sanktionen. So.
Ja, und du brauchst nur eine gehässige Sachbearbeiterin, die dir irgendwie, der deine Nase nicht gefällt. Und dann wird die dir so richtig einen reinwürgen können, ne? Ich wüsste dann mal gerne, wie da so Widerspruchsmöglichkeiten sind und sowas. Aber ja.
Naja, also das ist das eine. Dann ist auch der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nicht so glücklich mit dem neuen Haushalt, weil er nämlich trotz Zeitenwende auch weniger Geld bekommt, als er jetzt gedacht hätte, dass notwendig ist. Und dann fand ich noch ganz interessant, dass der Bundesfinanzminister, also Christian Lindner von der FDP, ein weiteres Anliegen, was so die FDP sich ja schon seit Jahren auf die Fahne schreibt, jetzt durchgesetzt hat, nämlich die Lieferketten-Sorgfaltspflicht, wie es heißt, die soll jetzt, Zitat, pragmatisch umgesetzt werden. Pragmatisch.
Also gar nicht.
Ja, naja, doch, aber es betrifft jetzt nur noch ein Drittel der Unternehmen, die eigentlich vom Lieferkettengesetz betroffen wären. Die restlichen 2/3 können jetzt also erstmal bis auf Weiteres so weitermachen wie bisher. Das heißt, und hier kurze Erinnerung an das Gespräch mit Anders Levermann, der das ja ganz schön gesagt hat, das heißt, dass diese 2/3 jetzt weiter Menschen ausbeuten oder menschenunwürdige Arbeitsbedingungen tolerieren können. So. Mhm. Und dann wurde noch was durchgesetzt, was auch...
Was ist mit diesen Ferengi eigentlich nicht in Ordnung?
Ja.
Wahnsinn.
Naja, genau. Dann wurde noch was durchgesetzt, was ich auch interessant finde, nämlich, dass die Mehrarbeit, also Überstunden, also Arbeit, die über das, was im Arbeitsvertrag steht, hinausgeht, steuerlich freigesetzt werden soll.
Mhm. Mhm. Also die Stunden, die den am stärksten Ausgebeuteten sowieso nicht bezahlt werden, die werden steuerlich, kriegst du eine Steuererleichterung.
Wenn sie denn bezahlt werden. sehr schön im Papier vom Bundesfinanzministerium steht, Missbrauch werden wir ausschließen. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wie das gehen soll, weil dieses Papier, ja, du kannst das mal, ich verlinke das, du kannst es mal scannen auf das Wort Bürokratie. Da steht überall drin, wir wollen Bürokratie abbauen.
Ja.
Jetzt liegt es ja aber, also ich habe dann so gedacht, also für so ein Unternehmen oder auch für Leute liegt es ja relativ nahe zu sagen, okay, wir schreiben 34 Stunden in den Arbeitsvertrag, weil das ist die Mindestzahl, ab der das dann gilt, also 34 mhm. Stunden, darunter geht es nicht, schreiben wir rein. Tatsächlich lassen wir die Leute aber 40 Stunden oder mehr arbeiten. Mhm. Für den Rest müssen sie aber keine Steuern mehr zahlen. Das ist dann steuerfrei. Und ich frage mich ernsthaft, wie will das Bundesfinanzministerium diesen Missbrauch ausschließen?
Ja, gar nicht. Die sind ja schon nicht in der Lage, 100 Milliarden Steuerhinterziehung im Jahr zu verhindern. Ja, gar ja. nicht werden die das. Das ist auch wieder, wahrscheinlich gibt es da auch wieder irgendwo irgendeinen Präsentkorb, den wir nicht sehen. So wie damals die Mehrwertsteuersenkung, weißt du, wie dieses Mövenpick-Gesetz damals bei Lindners Vorgänger. Wie hieß er? Westerwelle war das, glaube ich, noch. Ne?
Mövenpick? Nee,
das war nicht. Mehrwertsteuersenkung, war es nicht Lindner?
Westerwelle.
War das nicht Westerwelle?
Ich meine nicht.
Nee? Ach, Rösler? War das Rösler?
Ich meine, aber...
Also diese Mehrwertsteuersenkung für Teile der Dienstleistungen in Hotels, wo es dann auch, ja, das kommt den ganzen Geschäftsreisen zu und ihren Scheißdreck ist das den Geschäftsreisen zugute gekommen. Da machen sich jetzt halt einfach wieder irgendwelche Familienunternehmer mit 700 Angestellten und 80 Milliarden Umsatz im Jahr, die machen sich damit einfach wieder frisch. Ich weiß überhaupt nicht, warum die FDP diesen unangenehmen Drang hat, diese Gesellschaft auf den Hund zu bringen. Ich verstehe das wirklich nicht mehr.
Tja. Wir werden das nicht klären können in diesem Podcast, was ich aber ganz schön fand diese Woche. Ne? Weil jetzt haben wir wieder Schuldenbremse und Sparen. Und das ist ja das, was immer so ein bisschen im Vordergrund steht, was aber auch diese Woche als wunderschönes Wort endlich mal wieder auch in den Medien aufgetaucht ist, war die Vermögenssteuer. Und zwar gab es eine Forsa-Umfrage für den Stern, in der sich ganze 62% der Befragten für die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer ausgesprochen haben. Mhm. Die Parteipräferenz ist nochmal ganz interessant. Es waren nämlich fast 80% der SPD-Anhänger. Hallo SPD. Mhm. Und sogar noch 55% der CDU-Anhänger, die dafür sind. Anhängerinnen der AfD und der FDP sind strikt dagegen, kann man sich ja vorstellen. Natürlich. Und in der FAZ wird dazu die Vorsitzende... Das wäre
schöner, wenn die ihren Finanziers Geld wegnehmen würden.
Ja.
Obwohl, nee, Russland muss ja gar keine Vermögenssteuer in Deutschland zahlen. Also warum die AfD dagegen ist, verstehe ich jetzt gar nicht.
Die Anhänger der AfD. Die Anhänger der
AfD. Okay, ja, nee, das ist was anderes.
Und in der FAZ, was ich auch schön finde, wird dann die Vorsitzende des Sozialverbandes Deutschland zitiert mit den Worten, Deutschland hat kein Ausgabenproblem, sondern ein Einnahmenproblem. Und ich so, Halleluja, dass wir diese Debatte auch endlich mal noch führen, weil ich habe es nicht mehr erwartet. Ich habe einen Link für euch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, da kann man dann nachlesen, was so eine Vermögenssteuer bringen würde. Kurz zusammengefasst, A, Investitionen in die Infrastruktur und B, Investitionen in Digitalisierung, die wir dringend brauchen.
Ja.
Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, wenn man in die Infrastruktur investiert, dann führt das dazu, dass populistische Parteien weniger Zustimmung erhalten. Also es könnte vielleicht auch mal eine gute Idee sein. Und jetzt wird natürlich ganz viel geschrien, ne? So, oh, Vermögensteuer in so einer Situation wie dieser. Wir haben Inflation, wir haben die Multikrise. Ja,
es ist immer der falsche Zeitpunkt.
Ganz schlimm für den Wirtschaftsstandort Deutschland, so, ne? Was aber dabei unterschlagen wird, ist, dass so die typischen Vorschläge, also die Modelle, die da vorgeschlagen werden, würden nur die reichsten 1 bis maximal 2% der Vermögen in Deutschland überhaupt, Vermögenden in Deutschland überhaupt betreffen.
Ach.
So. Und.
Aber ist das, warum nur so wenige? Also,
ja.
ich habe immer mit Vermögenssteuer, habe ich immer so ein Problem. Also, ich bin eigentlich eher Anhänger einer hohen Erbschaftssteuer, und zwar einer sehr hohen Erbschaftssteuer.
Das wäre die nächste Debatte, die ich gerne anstoßen würde. Aber ich freue mich, dass wir jetzt die haben.
Mit der Vermögenssteuer finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil ich fände es ganz cool, wenn wir das machen würden, wir wirklich so ziemlich alle Vermögen erfassen würden damit, also besteuern würden damit. Und da sehe ich dann aber tatsächlich das Problem, dass wenn du... angenommen, du hast, ne, du, so, meine Eigentumswohnung in Berlin.
Ja.
Ne, die hat damals 60.000 Euro gekostet. Da hätte sich die einen Busfahrer leisten können. Der wäre heute noch Busfahrer, aber die Wohnung ist jetzt 200.000 oder sogar mehr Euro wert. Mhm. Und er müsste darauf Vermögenssteuer zahlen, nee, hat aber im Grunde kein zusätzliches Einkommen. Nee, das ist so das, klar, wenn du sagst, nur die 1%.
Genau.
Okay, aber man müsste irgendwo Grenzen einziehen, aber dieses, und das finde ich so schwierig daran, dieses Problem, dass du zwar Vermögen hast in Form einer Wohnung, die du selber bewohnst, dein Einkommen aber trotzdem auf Kante genäht ist.
Genau.
Und wie willst du dann Vermögenssteuer zahlen? Das stelle ich mir total schwierig vor. Und
Naja, also es geht auch darum, zum Beispiel, dass man guckt, unter 2 Millionen oder sowas fasst du gar nicht an. So.
ja.
Und dann fängst du an mit einem sehr kleinen Steuersatz. Und ich
Ja.
fand Marlene
Aber bei
Engelhorn.
2 Millionen sind die ganzen armen bayerischen
Ja, und
Bauernhofbesitzer
Tegernsee.
im Tölzer Land, genau, ganz arm dran.
Die sind dann arm dran, aber sie müssen dann immer noch nur einen sehr kleinen
Ja.
Prozentsatz zahlen. Und das, warum das sinnvoll ist, hat Marlene Engelhorn mal in einem Interview ganz treffend gesagt. Es reicht ja manchmal auch schon zu wissen, was die überhaupt haben. Wir wissen über die Vermögenden in Deutschland gar nichts. Und auch wenn wir nur 0,1% oder sowas von denen haben wollen, müssen die sich plötzlich nackig machen.
Ja.
Wie sich ja auch die Ärmsten in der Gesellschaft ständig nackig machen müssen und rechtfertigen, dass sie Geld bekommen. So.
Das finde ich eh immer das Beste. Weißt du, bei jedem scheiß Harzer ist es locker möglich, die Vermögensverhältnisse lückenlos zu
Ja.
durchschauen. Aber bei den Reichen, ja, wie soll man denn da das aim? Woher soll man denn wissen, was ein Gemälde wert ist? Ja, beim Harzer wisst ihr doch auch, was das Gemälde wert ist, ihr Arschgeigen.
Also allein dafür, um mal zu wissen, wer wie viel hat es, wäre das
Ja.
schon wertvoll, sowas überhaupt einzuführen. Und wenn es nur ein ganz geringer Prozentsatz ist, so.
Na, das würde ja auch gesellschaftliche Debatten anstoßen. Also der Tagesspiegel hat ja vor Jahren mal so eine Datenbank angefangen, wem gehört Berlin? Und haben versucht, da rauszufinden, wem die Immobilien in Berlin eigentlich wirklich gehören. Und da ist ja auch aus mancher Ecke wirklich laut Sturm gelaufen worden, weil natürlich sehr viele Leute gerne verschleiern wollen, wie gut es ihnen eigentlich geht.
Ja.
Ja, naja, das wäre ganz interessant.
Jetzt
Aber
noch
genau deswegen werden wir da nicht hinkommen.
mal gucken. Jetzt noch
Ne?
mal
Das
die
ist eine
Zahlen.
Neiddebatte, Katrin.
Jo, müssen wir uns ja nicht, müssen wir, versucht man uns sicherlich aufzubinden, aber
Ja,
müssen wir ja
natürlich.
nicht mitmachen. Nochmal in Zahlen, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat nochmal aufgeschrieben, was das in Zahlen heißt. Also die Investitionen in die kommunale Infrastruktur bräuchten etwa 160 Milliarden Euro. Also der Rückstand beläuft sich auf etwa 160 Milliarden Euro.
Moment, da hatten wir aber neulich in der Sendung, hatte ich noch andere Zahlen vom Deutschen Institut für Urbanistik und das waren an die 300
Kann
Milliarden.
auch sein, das sind jetzt Zahlen vom DIW,
Okay.
die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind. Ist ja wurscht, wir sind hunderte Milliarden im Rückstand. Können wir uns ja vielleicht drauf einigen.
Zig bis Hunderte, genau.
Und das DIW hat ausgerechnet, also wenn man jetzt so ein relativ kleines Modell erstmal wählt mit der Vermögenssteuer, könnte das 15 bis 25 Milliarden Euro jährlich in die Kassen der Länder bringen, weil Vermögenssteuer wäre Ländersache. Und das ist doch schon mal was so. Naja, genau. Und Erbschaftssteuer machen wir dann als nächste Debatte auf.
Das fände ich persönlich viel wichtiger und da würde ich
Naja.
wirklich ganz, ganz rigoros, würde ich, glaube ich, wirklich sagen, so über 1 Million 90% Erbschaftssteuer. Was soll denn das?
Also
Ihr
alles,
seid
was
doch
darüber
alle,
geht, man
ich
darf die
meine,
Millionen behalten und erst danach. Oder wie?
genau, und eure Kinder, ne, die Kinder von Leistungsträgern, sind doch selbst Leistungsträger, die schaffen das aus eigener Kraft, reich zu werden. Die brauchen nicht das Erbe ihrer Eltern.
Ja, das
So würde ich da
wäre.
hingehen. Vielleicht auch nicht 1 Million, meinetwegen auch 10 Millionen oder sowas. Aber das ist doch lächerlich an so einem, ja. Da rege ich mich auch seit Jahren drüber auf und dann kommt wieder der Nächste um die Ecke und sagt, ja, aber das Geld ist ja schon mal versteuert worden. So diskutiere ich überhaupt nicht mehr auf dem Niveau. Höre ich mich betrunken an?
Nee, bist du betrunken?
Nee, aber ich habe was total ist. Wusstest du, dass es den Begriff begleitendes Trinken, dass das ein juristischer Begriff ist?
Nein.
Es ist in Deutschland legal, dass Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren in Begleitung eines
Oh,
Erziehungsberechtigten Alkohol zu sich nehmen. Und
das
das nennt
wusste
man
ich.
Begleit. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich dachte, das wäre so eine gepflogene. Ja, gut, ja, komm, gib dem
Nee, das ist
ne, jetzt
Gesetz.
Konfirmation, jetzt kannst du auch mal ein Bier trinken oder so. Aber dass das Gesetz ist, war mir überhaupt nicht klar. Na, jedenfalls haben Niedersachsen und Bremen sich dafür eingesetzt, dass die gesetzliche Regelung abgeschafft wird. Und Lauterbach, also unser Bundesgesundheitsminister, ist jetzt auch dafür, das begleitende Trinken bei unter 16-Jährigen zu verbieten, was dann auch garantiert alle einhalten werden.
Ist ja wurscht, es ist trotzdem erstmal nicht
Ja.
durch ein Gesetz sozusagen. Also ich meine, das Problem an dem Gesetz ist ja, dass es sagt, ja, Alkohol ist schon gefährlich, Aber wenn ein Erwachsener so dabei ist, dann ist das schon okay.
Erwachsene entgiften Alkohol durch ihre simple Anwesenheit.
Ja, also es verharmlost letztendlich einfach.
Das stimmt schon, ja. Aber ich wollte auch eigentlich nur mal sagen, begleitendes Trinken. Es gibt so kaputte Sachen, die wir machen.
Sehr deutsch, ja, das stimmt. Ja. Dann schauen wir noch mal wieder raus in die große Welt. Und zwar mit Shamjaf. Da geht es diese Woche um die ECOWAS. Die ECOWAS, Holger, was ist das nochmal?
Ökonomische westafrikanische Staaten. Ja, so, westafrikanische Wirtschaftsunion, so rum.
Genau, genau. Und da gab es diese Woche ja ein bisschen Aufruhr, denn drei Staaten, Mali, Niger und Burkina Faso, sind ausgestiegen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was wird denn nun aus der ECOWAS? Wie machen die weiter? Und ja, was bedeutet das für dieses Staatenbündnis? Und das erzählt uns die Scham.
Also, ECOWAS und die drei Sahelstaaten Mali, Niger und Burkina Faso sind momentan nicht gerade die besten Freunde. Alle drei Länder werden von Militärregierungen geführt, die durch Putsche an die Macht gekommen sind. Mali seit 2020, Burkina Faso seit 2022 und Niger seit letztem Jahr. Und genau wegen dieser Umstände hat ECOWAS Wirtschaftssanktionen verhängt und die drei Länder kurzerhand suspendiert. Als Reaktion darauf haben dann die Militärchefs von Mali, Niger und Burkina Faso angekündigt, jetzt einen eigenen Bund gründen zu wollen, um ECOWAS eben zu ersetzen. ECOWAS ist natürlich nicht begeistert davon. Letzte Woche gab es einen Gipfel, einen ECOWAS-Gipfel in Abuja in Nigeria. Und da sagte der Kommissionspräsident von ECOWAS, Maturai, dass er enttäuscht sei über den fehlenden Fortschritt bei der Versöhnung mit den drei Staaten. Er wolle jetzt nun energischere Versöhnungsbemühungen unternehmen, damit das Gespräch endlich in die andere Richtung geht. Denn es ist tatsächlich nicht klar, was die drei Staaten jetzt wirklich machen möchten. Wie sollen sie dann ihre politischen, ihre ökonomischen, ihre Verteidigungspolitik denn miteinander harmonisieren, wenn sie tatsächlich schon seit Jahrzehnten fast schon eigentlich gegen islamistische Aufständische kämpfen und eben einige der ärmsten Volkswirtschaften der Welt haben? ECOWAS hat auch davor gewarnt, dass ein Austritt von diesen drei Sahelstaaten das Bündnis tatsächlich spalten könnte und sagte, dass eine Auflösung nicht nur die Freizügigkeit und die Niederlassungsfreiheit beeinträchtigen würde, sondern auch tatsächlich die Unsicherheit in der Region verschärfen könnte. Der Kampf gegen den Terrorismus in der Region und die Aufstellung einer regionalen Truppe, die wären eben auch sehr stark davon betroffen. In der Sahelzone, da breiten sich schon seit Jahren islamistische Milizen aus, die eben Al-Qaida und dem IS nahestehen. Jetzt sieht es so aus, als würde Russland in der Region immer aktiver werden. Niger galt bis zum Militärputsch 2023 tatsächlich als letzter demokratischer Partner Europas und der USA in der Sahelzone. Im Kampf gegen eben diesen Terrorismus. Deutschland hat dann aber nach dem Putsch seinen Lufttransportstützpunkt aufgegeben und auch die UN-Friedensmission in Mali wurde beendet. Es scheint so, als würde Russland da diese kleine Lücke, die aufgekommen ist, eben versuchen zu füllen. Das machen sie ja auch schon seit mehreren Jahren. Immer mehr russische Truppen tauchen da auf und es herrscht ja auch sehr viel Anti-Europa, vor allem Anti-Frankreich-Stimmung in diesen drei Staaten. Aber es gibt auch gute Nachrichten, ja. Letzte Woche, die ECOWAS-Staaten haben auch beschlossen, eine regionale Antiterror-Eingreiftruppe mit 5000 Mann zu mobilisieren. Sie starten erstmal mit einer Brigade von 1650 Soldaten, die im Lauf der Zeit aufgestockt werden soll. Und das wird einfach finanziert eben von den Mitgliedsländern der ECOWAS und der Afrikanischen Union wahrscheinlich auch. Vielleicht könnte das ja auch ein Anreiz sein für die drei Sahelstaaten zu sagen, wir kommen wieder doch zurück, wir brauchen eure Unterstützung. Man weiß es nicht. Der Austritt der drei Länder soll Anfang 2025 wirksam werden. Dann sind sie sozusagen komplett raus, offiziell raus aus der ECOWAS. Danach wird ECOWAS noch aus 12 Mitgliedstaaten bestehen. Es wird dann natürlich immer noch ein sehr wichtiger Partner in der Region sein, vor allem eben für europäische Länder. die Hoffnung ist jetzt auch nicht komplett gestorben, ja, dass die drei Sahelstaaten zurückkommen. ECOWAS plant tatsächlich auch einen Notfallplan, ja, für alle Eventualitäten im Zusammenhang mit den Sahelstaaten zu entwickeln. Jetzt wurde der nigerianische Präsident Bola Tinubu wurde jetzt für ein weiteres Jahr als Vorsitzender wiedergewählt von ECOWAS. Und Senegal und Togo wurden jetzt auch damit beauftragt, mit den Militärregierungen doch noch einmal zu verhandeln, doch noch einmal ins Gespräch zu gehen, um sie wieder in den Block zu holen. Das ist der Stand der Dinge. Wir werden sehen.
Ich prophezeie, diese Allianz der Sahelstaaten, die wird keine 5 Jahre Bestand haben. Sondern die werden sich, weil das sind drei Diktatoren letztendlich, die da versuchen, also das funktioniert nicht. Drei Diktatoren werden niemals eine Allianz bilden. Mm. Okay, Hitler, Stalin, Mussolini, ja, okay, hat funktioniert, aber die werden sich gegenseitig behaken und das wird nicht funktionieren, was auch immer sie da vorhaben. Und genau darum wird die ECOWAS gestärkt aus dieser Sache rausgehen.
Ich hoffe, ich hoffe.
Und wehe, es kommentiert hier jemand Google Wave.
Ja, leider in der Wochendämmerung lagst du ja mit deinen ganzen Prophezeiungen traurigerweise meistens richtig, muss man sagen.
Ach echt?
Aber in diesem Fall wäre es ja mal ganz gut. Bisher war es immer traurig, in diesem Fall wäre es ja vielleicht gut.
Es wäre nicht das Schlechteste, sagen wir mal so. Wir haben einen neuen Untersuchungsausschuss, der zweite Untersuchungsausschuss dieser Legislaturperiode. Es ist der Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg, den wir da ja neulich, ne, Laufzeitverlängerung um 3 Monate und sowas angesichts der Energiekrise. Zustande gekommen ist dieser Untersuchungsausschuss auf Antrag der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Deren Antrag beruft sich unter anderem ausdrücklich auf die Berichterstattung im Magazin Cicero. Die hatten eine Skandalrecherche veröffentlicht mit dem Titel »Wie die Grünen beim Atomausstieg getäuscht haben«. Der Ausschuss hat, ich zitiere von der Webseite des Ausschusses, den Auftrag, sich ein Gesamtbild von den Entscheidungsprozessen sowie deren Kommunikation an den Bundestag und an die Öffentlichkeit zu verschaffen. Dies gilt insbesondere für die Entscheidungen über einen möglichen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Es soll untersucht werden, welche Informationen den Entscheidungen zugrunde gelegt wurden, welche nationalen und internationalen Stellen in die Entscheidungsprozesse einbezogen wurden und ob die Einbeziehung weiterer Informationen oder Stellen sachgerecht gewesen wäre. Der Untersuchungszeitraum beginnt mit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 und endet mit der Einsetzung dieses Gremiums, also des Untersuchungsausschusses, am 4. Juli 2024. Und wenn ich mir die Begründung für die Einsetzung dieses Ausschusses ein bisschen genauer ansehe und die dort verlinkten Medienartikel lese, also sie beziehen sich auf so ein paar Berichte, ne, guck mal hier, wir haben es ja gleich gesagt und so, aber wenn ich mir diese ganzen Artikel einzeln angucke, bekomme ich den wirklich sehr intensiven Eindruck, dass der Cicero-Beitrag das zentrale Element in dieser Antragsbegründung ist und dass es ohne diesen Beitrag diesen Ausschuss nicht gegeben hätte. Mm. Und nicht nur ich scheine zu diesem Schluss zu kommen, sondern auch der Volksverpetzer. Mm. Bei dem gibt es einen sehr langen Artikel, der nochmal erklärt, was es mit diesem Cicero-Artikel und dem vermeintlichen Skandal überhaupt auf sich hat. Der die Union darin bestärkt, wenn nicht sogar motiviert hat, diesen Untersuchungsausschuss überhaupt einsetzen zu lassen. Ich mach's ganz kurz. Der Volksverpetzer sagt Folgendes. Cicero hat hier einfach Dinge hinzugedichtet, um einen Skandal zu erfinden. Und das belegt der Volksverpetzer auch. Außerdem weist der Volksverpetzer darauf hin, dass Cicero versucht hat, dem Volksverpetzer genau dieses Zitat, was ich gerade gebracht habe, gerichtlich untersagen zu lassen, damit aber gescheitert ist. Und er, also der Volksverpetzer beklagt außerdem, dass praktisch kein anderes Medium, vor allem die großen, reichweitenstarken Medien, über diesen Umstand berichten, dass der Cicero nicht dagegen ankam, dass ihm nachgesagt wurde, dass er Sachen hinzugedichtet hätte. Also niemand berichtet über den Umstand, dass der Cicero vor Gericht keinen Erfolg hatte damit. Geschweige denn, dass die großen Medien einordnen würden, wie die Entstehungsgeschichte dieses Untersuchungsausschusses im Detail eigentlich ist.
Ja.
Nämlich, ne, diese komischen Papers, die sie da hatten, ja, das war ja alles so ein bisschen
für mich genannt, auch, genau. Damit es irgendwie so investigativ journalistisch klingt.
Ja, da hatte ich ja auch bei Übermedien hatte ich auch eine Sendung dazu gemacht, wo ich auch hinterher gedacht habe, okay, kümmere ich mich überhaupt nicht mehr drum um das Thema.
Ja.
Weil steht nichts drin, ist nichts hinter.
Ja.
Und ich finde, der Volksverpetzer hat wirklich, wirklich recht. Also zur Geschichte dieses Untersuchungsausschusses gehört ganz zentral das Stück aus dem Cicero und die Glaubwürdigkeit des Cicero in dieser Sache. Und du kannst die großen Medien dir angucken, alle haben gemeldet, dass dieser Untersuchungsausschuss sich konstituiert hätte, aber niemand hat da mal reingeschrieben, dieser Untersuchungsausschuss besteht im Wesentlichen darauf, dass der Cicero hier einfach Dinge hinzugedichtet hat, um einen Skandal zu erfinden. Ja. So, man kann zu einem anderen Urteil kommen. Aber wie gesagt, so wie ich die Begründung für die Einsetzung dieses Ausschusses lese, ist mir absolut unmöglich, das anders zu verstehen als genau so, wie ich gerade gesagt habe. Und was ich noch viel schlimmer finde, die ganzen anderen Medien, die großen, die Reichweiten, die schreiben dadurch, dass sie es nicht einordnen, implizit die Geschichte des Cicero weiter, indem sie nämlich einfach nur die Begründung für die Einsetzung des Ausschusses übernehmen, aber eben nicht fragen, inwieweit diese Begründung überhaupt Hand und Fuß hat oder vielleicht einfach nur ein Hirngespinst ist. Ja, und das finde ich ein Skandal.
Ja.
Oder ich finde es skandalös. Ein Skandal ist es nun auch nicht. Ich bin aber gespannt, was bei rumkommt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, was bei dem Ausschuss rumkommt. Ob das so ein Hornberger Schießen wird oder ob die tatsächlich was finden, weil auch das blinde Huhn findet mal ein Korn.
Das stimmt. Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht und die kommt direkt aus meiner Käseglocke, unter der ich die ganze Zeit bin. Sie kommt aus Thüringen und hat mit Rechtsextremen zu tun und wie die sich in unserer Mitte breit machen.
Gute Nachricht.
Ja, es ist eine gute Nachricht.
Extreme Rechte auf dem Vormarsch.
Ja, es ist, man glaubt das kaum, aber auch aus diesem Bereich gibt es manchmal gute Nachrichten. Ein Versuch, wie sie das machen, läuft über die Institutionen des Staates, zum Beispiel auch Gerichte. Mhm. Und da gibt es einen sehr berüchtigten Fall. Da gibt es in Gera einen Richter, Bent Fuchs heißt der in der Stadt Gera immer wieder über Asylanträge entschieden hat. Und er ist dadurch aufgefallen, dass seine Entscheidungen besonders häufig negativ ausfallen, also zu Ungunsten derjenigen, die Antrag auf Asyl stellen. Außerdem wurden ihm wiederholt rassistische und auch homophobe Äußerungen auf einer Internetplattform mit dem wunderschönen Namen Tradition mit Zukunft unterstellt, muss man sagen. Da ist einer unterwegs, der heißt B. Fuchs und so, also und andere Usernamen. Der da prahlt, er würde Asylrecht, Richter im Asylrecht sein und so. Und er, Bent Fuchs selber sagt, das bin gar nicht ich. So, das bin gar nicht ich, das ist gar nicht von mir. Das muss jetzt tatsächlich geklärt werden, ne? Also,
das ist ja noch
genau, aber es
das ist so ein bisschen wie, nee, das war Ironie, nee, das bin ich gar nicht.
Das war mein Bruder.
Jawohl.
Jedenfalls so macht es so von außen erstmal den Anschein, als würde hier eine ganz bestimmte Gesinnung und Entscheidungen, die dieser Mann als Richter trifft, in einem Zusammenhang miteinander stehen. Nennen wir es mal so. Mhm. Das hatte ganz lange keine Konsequenzen. Jetzt die gute Nachricht. Am Dienstag hat der Präsident des VG Gera, also Verwaltungsgerichts Gera, ein Disziplinarverfahren gegen Fuchs eingeleitet. Mhm. Das ist schon mal gut. Und auch strafrechtlich soll das Ganze untersucht werden. Die Staatsanwaltschaft Gera wurde eingeschaltet mit der, Zitat, Anregung, den Vorgang auch mal in jeder Hinsicht auf die strafrechtliche Relevanz hin zu überprüfen. Zitat Ende. Und das finde ich ganz schön. Das heißt, da klemmt sich jetzt auch meine Staatsanwaltschaft dahinter. Die können dann ja mal gucken, ob das ein völlig anderer B-Fuchs war, der bei Tradition mit Zukunft homophobe und rassistische Sachen gepostet und sich damit gebrüstet hat, er sei Richter in Asylverfahren. Mal gucken.
Ich habe auch eine gute Nachricht und du darfst sie jetzt aussuchen, ob ich ganz am Ende Wasser reinkippe oder ob nicht.
Ich kann es ja rausschneiden. Also kipp mal rein.
Also, es gibt ein Medikament. Dieses Medikament heißt Lenacapavir. Mhm. Kommt vom Arzneimittelkonzern Gilead. Haben wir sicherlich alle schon mal gehört. Mhm. Das Zeug wird in den USA benutzt seit ein paar Jahren für die Behandlung von HIV. In Südafrika und Uganda läuft seit 3 Jahren aber eine Studie, die mal gucken will, ob das auch zur Vorbeugung taugt, das Zeug. Was sie da gemacht haben, doppelt verblindete Studie, also eine Studie, wo weder die ForscherInnen noch Probandinnen wissen, ob sie das echte Medikament bekommen oder ein Scheinmedikament, wobei dann hier kein Scheinmedikament gegeben wird, sondern ein anderes Medikament zur sogenannten Präexpositionsprophylaxe. Also praktisch wie eine Antibabypille, nur halt mit HIV. Das ist eine Tablette, die muss regelmäßig genommen werden und zwar jeden Tag. Eine doppelblinde, randomisierte Studie mit 5.300 Probandinnen. Die Frauen, die diese PrEP nennt man es, Präexpositionsprophylaxe, die diese PrEP-Pillen nehmen, haben normale Infektionsraten wie in anderen Studien, die mit diesen Sachen arbeiten, nämlich so um die 2%. Das Problem bei den Pillen ist allerdings, ist wie bei der Pille, darfst du halt nicht vergessen, sonst wirst du schwanger. Hier ist es, darfst du halt nicht vergessen, sonst infizierst du dich. Das heißt, die tatsächlichen Infektionsraten bei den Leuten, die diese Tabletten nehmen, die sind zweistellig. So. Das Lenacapavir wird nur alle halbe Jahr per Spritze verabreicht, kannst du also nicht so schnell vergessen. Gute Sache. Und jetzt kommt's. Die Frauen mit den Pillen, normale Infektionsraten. Die Frauen, die alle halbe Jahr eine Spritze bekommen haben, haben die Infektionsrate null. Daraufhin haben die Aufsichtsbehörden Gilead der Firma empfohlen, die Studie abzubrechen.
Was?
Und allen Teilnehmerinnen Lenacapavir anzubieten.
Ja.
Krass, oder?
Ja, cool.
Und das haben die auch gemacht. Das Problem ist jetzt, die Pillen sind 1000-mal billiger als die Spritzen.
Noch.
Und Gilead hat gesagt, wir arbeiten an einem Lizenzprogramm, mit dem vor Patentablauf Generika produziert werden dürfen.
Das ist schon mal gut.
Ja.
Und wo ist jetzt das Wasser?
Mal gucken, ob den Kapitalisten das gefällt.
Da ist es. Das Wasser.
Aber was? Null. Null Infektionsrate.
Krass. Geil.
Das ist wirklich unglaublich. Also,
wie hat Alena Büchs gesagt, Medizin ist geil.
Ja, absolut. Ja, null. Das ist ungefähr, ich finde das ist so nicht ganz so mindblowing, aber trotzdem auch so, ich finde so vom Faszinationsgrad doch sehr dicht dran an Salmonellen gegen Hirntumore. Das fand ich ja immer noch das Krasseste, was ich je gehört habe. So. Nee, wir infizieren Leute mit Salmonellen, die dann Wirkstoffe in den Hirntumor transportieren und den zersetzen, dann wird das alles vom Immunsystem rausgeschafft. Das können die.
Krass.
Das Problem dabei ist, ich kann nicht auch mal die Sendung raussuchen, ich schreibe mir das mal aus, das ist wirklich sehr spannend. Das Problem ist, du kannst das nur mit Menschen versuchen, ausprobieren. Und du hast dann ja Ethikkommission, wenn du Menschenversuche machen willst, in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern der Welt. Klar. Und du darfst solche Menschenversuche mit Hirntumorpatienten nur bei denjenigen machen, die austherapiert sind.
Ja.
Was, finde ich, ein bisschen euphemistisch ist, für ihnen kann nicht mehr geholfen werden, wir haben alles versucht, die austherapiert sind und die einwilligen. Und darum hast du nur sehr, sehr wenige Patientinnen und Patienten, an denen du das ausprobieren kannst. Und du kannst es nur in bestimmten Dosisbereichen ausprobieren. Also du kannst halt sagen, ja, wir wollen 5000 Salmonellen injizieren. Und wenn du dann aber siehst, es passiert ein bisschen was, wenn wir 10.000 injizieren, würde vielleicht mehr passieren, musst du das neu beantragen. So kurz gesagt. Also es ist sehr, sehr schwierig in Deutschland solche Menschenversuche zu machen. Die Amis, die scheißen sich da ein bisschen weniger, sagte mir damals der Forscher aus, wo war ich denn da? Im DKFZ war ich, in Heidelberg. Ist das überhaupt in Heidelberg? Ja. Nee, Deutsches Krebsforschungshaus Heidelberg, ne?
Fragst du jetzt mich das?
Faktencheck, guck nach. der sagt halt, die Amis, die scheißen sich da nichts, die jubeln dann einfach mal irgendwie die Dosis um Faktor 10 hoch und gucken, mal gucken, was jetzt passiert. Und genau damit haben die damals wohl ziemlich große Erfolge gehabt. Also einfach auch noch überdosiert, richtig viel Salmonellen reinzuhauen.
Oje.
Hirntumor weg. Ja, aber Hirntumor weg.
Ja, klar.
Weil Salmonellen haben sie halt irgendwie gemerkt, Salmonellen reichern sich bevorzugt im Tumorgewebe an. Also wenn du einen Tumor hast, geht die Salmonelle zuerst dahin.
Das ist ja interessant.
Irre, oder? Ja gut, ähnlich mindboggling fand ich Protonentherapie. Also es reicht jetzt auch mal.
Medizin ist geil.
Medizin ist geil, ja.
Ist so. Muss man auch mal sagen. Gibt auch noch gute Nachrichten. Dann kommen wir zum Limerick der Woche. Diese Woche mit dem wunderschönen Thema Angst. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Die Angst sitzt mir wieder im Nacken. Vielleicht werde ich's diesmal nicht packen. Wie muss ich mich schinden, den Schlussreim zu finden? Ich fürchte, ich werde es vermasseln.
Ist wohl aus einer realen Situation entstanden.
Schön.
Was war denn dein Lieblingslimerick in unseren Kommentaren?
Von Volki natürlich.
Natürlich.
Ein Mann aus Berlin hatte Angst. Der Denkmalschutz hätt's Haus verwanzt. Mit Stasi-Methoden kontrollieren sie den Boden. Belag drum verkauf, wenn du kannst.
Ich nehme den von Nathalie, weil der so schön anfängt. Es war mal ein Mann aus einem Ort. Der trieb gern Bungee-Jumping-Sport. Angst hatte er keine, da war er eine Leine. Doch beim letzten Jump war die fort. Was nehmen wir diese Woche für ein Thema? Begleitetes Trinken oder?
Ja, weiß nicht. Jetzt, dann mach doch.
Oder? So, sonst hatten wir keine lustigen Themen.
Saufen, ja, stimmt. So, ja. Untersuchungsausschuss. Rüstung. Rüstung. So ein lustiges Thema.
Also begleitetes Trinken ist das Thema. So, haben wir das auch geklärt. Und kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Tech Rally treibt die Börsen an.
Dienstag.
Zinshoffnungen ruhen auf Fed-Chef Powell.
Mittwoch.
Wieder Rekorde in New York.
Donnerstag.
US-Inflationszahlen beflügeln den DAX.
Freitag.
US-Berichtssaison mit Enttäuschungspotenzial.
Ist immer so ein Auf und Ab bei der Börse. Wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht, ne?
Und damit kommen wir auch zum Faktencheck. Heute mit Nandor Hulverscheid.
Ich habe mich heute zuerst beschäftigt mit dem Thema NATO, beziehungsweise eigentlich einer Nebenbemerkung von Holger zum Thema NATO, nämlich, dass Russland ja auch angeblich Nuklearwaffen in Belarus stationiert hätte. Und dem bin ich nochmal kurz nachgegangen, weil ich da bisher noch nie seriöse Bestätigungen von westlicher Seite wahrgenommen habe, dass wirklich russische Nuklearwaffen in Belarus stationiert sind. Und ja, nach allem, was ich jetzt auch nochmal kurz finden konnte, haben halt russische und belarussische Offizielle das zwar öfter mal behauptet oder gesagt, ja, ja, russische Präsenz von Nuklearwaffen ist wichtig für die Verteidigung auch von Belarus. Aber ja, es scheint eben keine unabhängigen Belege davon zu geben, sowas wie Satelliten. Bilder von Silos oder halt eben Fahrzeugen, die solche Raketen nach Belarus transportiert hätten. Dann springe ich auch direkt schon wieder weg von dem Thema NATO. Ihr habt ja viele auch über Frankreich gesprochen und da kam dann ein Zitat von Nicolas Sarkozy, ein Name, den man schon etwas länger nicht mehr als relevant verortet. Ja, der kam da, den habt ihr genannt und Holger meinte sich an ein Zitat von Sarkozy zu erinnern, der hätte die Banlieues kärchern wollen. Und da habe ich tatsächlich was zu gefunden. Wir sind hier im Jahr 2005. Sarkozy ist da französischer Innenminister und es gibt große soziale Spannungen, die sich im Herbst eben dieses Jahres teilweise in mehrere Wochen andauernden Ausschreitungen entladen. Und gesagt haben soll Sarkozy eben bei einem Besuch bei einer Familie, deren Sohn bei einer Auseinandersetzung getötet worden war, on va nettoyer au Kercher la cité des 4000. Also er sagt auf Deutsch, wir werden die Siedlung der 4000 mit dem Hochdruckreiniger säubern. Die Siedlung der 4000, cité des 4000, das ist ein Bezirk der Stadt La Courneuve. Das ist Teil des Großraums Paris. Also Sarkozy ist da eben hingegangen zu einer von Gewalt betroffenen Familie und hat eben das gesagt, er würde eben diesen Bezirk kärchern wollen, säubern wollen. Und es gibt keine Aufzeichnung davon, wie Sarkozy das sagt, speziell das mit dem Kärchern, sondern es gibt Zeugenberichte. Und das ist aber unter anderem, habe ich da gelesen, eine Journalistin von Le Monde und auch der Bürgermeister von La Courneuve soll das eben gehört haben. Und es ist auch deshalb wahrscheinlich, dass dieses Zitat authentisch ist, wenn auch nicht vielleicht der exakte Satzbau. Denn Sarkozy hat diese Intention, die in dem Satz steckt, also dieses Säubern ja von diesen ja Banlieues, Brennpunktbezirken, wie auch immer man es nennen will, das hat er später nochmal gegenüber Medien bestätigt. Er sprach davon, der Begriff Säubern sei ja gegenüber Mördern angebracht und Kritiker haben Sarkozy eben damals vorgeworfen, seine Politik als Innenministerstelle Bevölkerungsgruppen bzw. Bewohner bestimmter Stadtteile unter Generalverdacht. Und damit kommen wir zurück nach Deutschland und zwar ist da zum Thema neuer Haushalt mir eine Bemerkung von Kada ein bisschen aufgefallen und zwar hat sie gesagt, ja, weil wir Bundesfinanzminister Christian Lindner haben, ist in dem neuen Bundeshaushalt die Schuldenbremse weiterhin drin. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen flapsig gemeint war und ich keine PR für Christian Lindner machen möchte, wirklich nicht, denke ich eben, es gehört zu meinem Job, hier darauf hinzuweisen, dass Christian Lindner eben nicht darüber entscheidet, ob die Schuldenbremse noch gilt. Die Begrenzung der Neuverschuldung, die steht im Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht hat ja ihre Wirkung erst im Herbst 2023 leider zulasten des Klimaschutzes weitreichend bestätigt. Man kann dieses Urteil falsch finden und Christian Lindner furchtbar, aber das Thema ist eben kompliziert. Außerdem bleiben wir noch kurz in Deutschland für diese Befragung zum Thema Mehrheit für eine Vermögensteuer. Also ihr hattet erwähnt, dass es eine Befragung von Forsa im Auftrag des Stern gab, wo eben sich ergeben hat, eine Mehrheit der Deutschen über alle Parteien hinweg ist eben für eine Vermögenssteuer, sogar bei der CDU, bei CDU-Anhängern eine kleine Mehrheit. Und diese Befragung kam erst diese Woche raus, ist also sehr aktuell und gefragt wurde übrigens konkret, ob die Menschen eine Steuer auf Vermögen ab 1 Million Euro befürworten würden. Das erwähne ich deshalb, weil ihr ja zwischendurch auch von anderen Grenzen gesprochen hattet und ja, die Quelle zu einem Beitrag dazu habe ich nochmal rausgesucht für die Shownotes. Als letztes Thema für heute habe ich mir dann angeguckt, das Thema Salmonellen gegen Hirntumore. Das kam so ein bisschen wie eine gute Nachricht kurz vor Schluss und Holger hatte das erwähnt im Zusammenhang mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum und ja, dass er sich eben daran erinnert, dass Salmonellen hervorragend gegen Hirntumore funktionieren würden, weil die sich dort anreichern und dann können Immunzellen eben gegen diese Region bzw. die Salmonellen aktiv werden und dann schrumpfen die Tumore und das sei ja schwierig im Menschen zu testen, weil ja die Ethikkommission immer so hinterher sein, dass das ja erst geht, wenn Menschen eigentlich schon austherapiert sind. Also sehr viel Holz. Zunächst zu der einfachsten Frage, die Holger auch explizit gestellt hat, nämlich ob das DKFZ wirklich in Heidelberg ansässig ist, so wie er sich erinnert hat. Das DKFZ, dessen Adresse lautet im Neuenheimer Feld 280-69120 Heidelberg. Holger lag also damit schon mal richtig. Jetzt muss ich aber leider zum Rest ein bisschen Salz in die Suppe gießen. Die Forscher haben genetisch veränderte Salmonellen verwendet, welche keine Erkrankung mehr auslösen können. Klingt erstmal logisch und smart. Außerdem haben die Salmonellen so verändert, dass die angeregt durch einen bestimmten Typ Zucker ein Protein produzieren, das eben Immunzellen aktiviert. So konnten die Forscher eben abwarten, bis sich die Salmonellen in Tumorregionen angereichert hatten und dann durch Zugeben, durch Verabreichen dieses Zuckers die Immunantwort gegen die Tumore auslösen. Nur, dass man mal versteht, wie das funktioniert. Und das hat eben in diesem Experiment tatsächlich sehr gut funktioniert, allerdings war es ein Experiment an Mäusen und nicht an menschlichen ProbandInnen. Laut den Studien, die ich jetzt in der kurzen Zeit mir ansehen konnte, überfliegen konnte, sind Resultate bei Menschen leider weit weniger eindeutig. Zum Beispiel heißt es in einer Übersichtsstudie aus 2022 wörtlich: Die vielversprechende Antitumoraktivität in tumortragenden Hunden- oder Mausmodellen spiegelte sich nicht in klinischen Studien am Menschen wider. Ich möchte daher, auch wenn es schade ist, die von Holger befeuerte Euphorie in Sachen Salmonellen gegen Krebs etwas dämpfen. Trotzdem, Medizin ist geil, finde ich auch. Und damit sage ich Tschüss für heute.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung überhaupt möglich machen. Das sind alle unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die direkt aufs Konto Geld checken oder auch bei Steady ein Abo abgeschlossen haben oder auch bei Apple Podcasts. Bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor.
Zins 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100?
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Trump ist die nukleare Bedrohung. Sprecht mit euren Freunden, die in den USA wählen dürfen. Biden bleibt trotz allem der kleinere Putin. Ich meinte natürlich das kleinere Übel.
Alexander Bonsack hat endlich ein bisschen Pause, den Solo zum Update geschickt und grüßt Matze aus dem Hi-Fi-Forum, Hi-Fi-Forum.
Hi-Fi.
Hi-Fi. Hi-Fi.
Genau. Hi-Fi. Mark Bremer.
Oliver Delpi.
Oliver Delpis Verlobter ist heute zu unkreativ für einen neuen Spruch.
Für mehr Hundesnacks, der Meier Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Dottösewicht.
Doppeldecker Fahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Joachim Urlas.
Sodan Muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Wing Commander Lord Flesharts Verbotliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Vor- oder Nachteile für Leute, die gendern oder nicht gendern.
Oh ja, bitte. Bernd und Froschi Wehmöller.
Hat man da überhaupt Vor- oder Nachteile? Ich habe das noch nie irgendwo...
Kommt drauf an, in welchem Bundesland du lebst.
Ach stimmt, da gibt es ja Genderverbote bei den Verbotsparteien in Süddeutschland. Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Janine Schöne.
Schnauzt die Europagegner an wie Harras den Hartmann mit der Völkermühle Europas aus des Teufels General von Karl Zuckmeier.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lise grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Antonio Coimbra della Colonia e Acevedo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Morsteltechi bittet doch endlich mal die kleine Maya zu ölen, die quietscht nämlich schon.
Verkehrsministern und so weiter.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Ich bin zu alt für diese Scheibe. Frei nach John McClane.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttig und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
F&H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Daniela Stark hätte gerne ein bisschen mehr Sommer, bitte.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Mirjam, Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Aufbruch ins Ungewisse.
Et wärmste Jäckchen ist ein Konjäckchen.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Uromas Ur und so weiter.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikasi.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleiner.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski. Ihr seid eine Kanzlei.
Jessica Kugoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Für Sie immer noch René Ludwig von Ipsum.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Man muss wissen, wenn man zu alt ist. Joe Biden fordert Cristiano Ronaldo zum Rücktritt auf.
War das in der Taz, der Titelseite, am Mittwoch oder am Donnerstag? Biden fühlt sich topfit zur NATO-Gründung.
Ja.
Vor 75 Jahren war ja NATO-Gründung. Das war wie so ein Kinderfoto von Biden. Robert Manik.
Martin Meschke.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Die Mulle.
Johannes Möller.
Celine Neubich.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Noor, seit ich den Abspann der Wochendämmerung höre, kann ich nicht mehr Müsli sagen, sondern sage immer Müsli, Müsli, Miam, Miam, Bert.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe hat Urlaub und ist deshalb von der Teilnahme am US-amerikanischen Workaholic Day befreit.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Schröckenfuchs schlagt den Gelapparat.
Ja, danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Hier Schlagdengelapparat? Ich weiß ja nicht. Schlag den Gel? Kannst ja eigentlich. der Gerät den Gel, ne? Kannst du mal den Gel auf der Gerät schmieren? Felix, der jetzt aufpassen muss, was er hier schreibt, weil seine Frau neuerdings mithört.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Ideen für Möbelladennamen, Schrankwandland, Stuhlproben, Hamburger Tischmarkt, ist mir Regal, Kommoden, Kommode Haus, Batman, Schubladenschenken, Discotable, So Far So Good, Wohntag, Sitzbankfiliale, einrichtungsweisend. Wir vermöbeln sie, gesunde Verstauung, da setzt die nieder, besesseln, Couchzone.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommes Stein.
Rotziegel Stein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
sorgen schon mal für ein paar Mocktails, während Priscilla und Gwyneth Moldworth sich endlich auch mal wieder einchillen.
Fauli, das Faultier, hängt ab und macht alles ganz langsam.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Vers.
Otra Fischer.
Sebastian verweist auf Enno von Friedland und fragt sich ebenfalls, warum heißt es eigentlich Jockey und nicht Gärtenzwerg?
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker jeglicher Art und so weiter.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Sascha wünscht allen einen schönen Sommer. Witte.
Lucy sagt danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Martin Balaschk. Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank für den Lebensunterhalt.
Und ich habe gerade gedacht, auch voll praktisch, dass jeder, der das noch bis zum Ende hört, immerhin einen Witz hat, den er immer erzählen kann. Hm? Was ist das Lieblingsessen von Piraten?
Ja, aber
immerhin.
Ist ja nur, also der hat als Sohn Bar, also so jung ist unsere Hörerschaft nur auch nicht, obwohl ich mich freuen würde.
Das war die Wochendämmerung vom 12. Juli 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.